Seid ihr immer noch auf den ersten Kauf profitabel?
Heute sprechen wir mit Eric Reintjes, Co-Founder von Miss Pompadour, darüber, wie sie es geschafft haben, bereits mit dem Erstkauf profitabel zu sein.
Es muss natürlich nicht immer am Ende rauskommen.
Wie ihre Retourenquote bei Amazon bei unter 10% liegt.
Ich weiß, dass da andere, die würden dafür durchs Feuer gehen für so eine Retourenquote.
Wie sie im E-Commerce-Krisenjahr um 66% wachsen konnten. Und last but not least darüber, wieso sie jede Woche bis zu 1500 Bilder von ihren Kundinnen zugeschickt bekommen.
Also es ist ja für uns eine extreme Content-Maschine.
Hi Eric, freut mich sehr, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Wir haben natürlich viel über euch vorab recherchiert und eine Sache ist mir direkt ins Auge gestochen. Ihr schreibt nämlich auf LinkedIn oder vor allem du auf deinem Profil, wir verkaufen ein online unverkäufliches Produkt. Wie macht ihr das und was verkauft ihr?
Gute Frage. Die Frage stellen wir uns oft auch selbst, wie wir das eigentlich machen. Kurz und knapp erklärt, wir verkaufen Farbe. Also Farbe zum selber streichen, Wandfarben, Lacke. Unsere Kundinnen, also 90% unserer Kundinnen sind weiblich, streichen mit unseren Farben sozusagen alles. Das heißt von Wänden bis Türen, Holzdecken, Küchen und so weiter. Und warum ich das eigentlich geschrieben habe in meiner Bio oder warum wir das so ein bisschen kommunizieren ist, dass die ganze Farbbranche bis vor kurzem noch gesagt hat, dass es eigentlich nicht möglich ist, Farbe online zu verkaufen. Und wir sind da in dieses Business reingestartet, ohne das Wissen, dass man Farbe online angeblich nicht verkaufen kann, sondern wir haben es einfach gemacht. Und das ist dann vielleicht auch der Grund, warum es ganz gut funktioniert.
6,4 Milliarden Euro Umsatz wird mit dem Farbmarkt im Jahr gemacht. Wie viel Prozent würdest du sagen, werden vor Ort im Baumarkt gekauft, wo ich mir die Farben vielleicht vorher anschaue? Und wie viel Prozent wird online verkauft?
Also online sind wir noch weit unter 20%. Also ich würde sogar fast sagen, es ist ganz schwierig, da genaue Zahlen zu kriegen, weil der Verband der Farben und Lacke, der möchte das nicht so gerne rausrücken. Die Baumärkte wollen sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen. Aber so wie wir davon ausgehen, ist es online höchstens 5%. Und selbst dann ist es meistens noch der Baumarkt, der es online verkauft, weil direkte andere D2C-Marken oder auch Marken, die von sich aus online verkaufen, gibt es eigentlich fast gar nicht im deutschen und auch gar nicht im europäischen Markt.
Aber was würdest du sagen, warum ist das so? Weil ich denke mir jetzt gerade, im Baumarkt ist meine Experience doch gar nicht so viel anders als jetzt als zum Beispiel online. Wenn ich jetzt mal mit einem Peloton-Bike vergleiche, das kaufe ich im Store, das probiere ich da aus, da mache ich dann mal einen Kurs, dann kann ich das schon so richtig erleben. Aber bei einer Farbe gehe ich ja auch nur in den Baumarkt und schaue mir einen Farbfächer an und stelle mir ja dann auch nur meine Wand vor daheim und denke, das könnte gut aussehen. Und eigentlich, wenn ich es online mache, sitze ich doch vielleicht sogar in dem Raum und bin noch mal näher dran. Warum kaufen so viele das offline?
Genau den Gedankengang, den du hast, den versuchen wir seit 5 Jahren der Welt zu erzählen, weil grundsätzlich ist Farbe ja im Baumarkt nicht anzuschauen. Ja, also wie du sagst, es gibt halt die Farbkarten, das war's. Aber die meiste Frage, die wir in unserer Kundenberatung kriegen, habt ihr auch Geschäfte oder seid ihr bei irgendwo im Handel, wo ich mir die Farben anschauen kann? Und dann sagen wir natürlich, ja, also erstens schicken wir euch die Farbkarten zu. Also das heißt, da könnt ihr euch die Farben anschauen. Die sind ja auch mit der Originalfarbe gestrichen. Oder wir versuchen mit unseren Tools das hinzukriegen, dir zu zeigen, wie unsere Farbe bei dir zu Hause ausschauen könnte. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch ganz tief verankert im Markt, dass man sich Farbe irgendwie im Laden kauft. Wir versuchen natürlich, den Kundinnen zu erzählen oder eben sie davon zu überzeugen, dass sie die Dosen nicht nach Hause tragen müssen, dass wir es nach Hause senden, dass sie bei uns eine viel konkretere Beratung kriegen als im Baumarkt, wo das ja nur ein Produkt ist. Ja? Und wo man ja auch manchmal hinter die Ecke schauen muss, ob da ein Mitarbeiter sich nicht versteckt hat. Und das ist so ein Thema, dass Farbe ist was ganz Persönliches und man lässt eine Firma bei sich in sein Zuhause. Und da haben Leute ganz oft das Gefühl, sie möchten da die Hoheit drüber haben. Und die haben sie, wenn sie selber in den Laden gehen und sich das Produkt da anschauen. Aber natürlich, also es ist grundsätzlich, ist es viel einfacher, online zu kaufen als jetzt im Baumarkt.
Du hast jetzt gerade ein paar USPs genannt, die ihr bedient. Die Farbe kommt nach Hause, ich muss sie nicht tragen. Ich sitze vielleicht direkt in dem Raum, für den ich die Farbe auch aussuche. Was ist so der Haupt-USP bei euren Kunden, die ihr dann überzeugt habt, Farbe dann doch online zu kaufen?
Das Wichtigste ist wirklich die Beratung. Also wir sind im E-Commerce-Bereich wahrscheinlich einer der beratungsintensivsten. Ja, weil ein Nike-Schuh, da weiß ich, was brauche ich für eine Größe, da gucke ich noch so ein bisschen, was ist das Design, was mir gefällt, und dann bestelle ich es. Unsere Kundinnen haben erstmal Angst, dass das Projekt schiefgehen könnte. Das heißt, wir müssen sie erstmal davon überzeugen, dass das, was sie machen kann, eigentlich ganz einfach ist. Dann haben sie vielleicht von außen auch oft Einflüsse, wo dann der Partner sagt, ach, das geht nicht, oder komm, das ist viel zu anstrengend, oder die beste Freundin sagt, bist du dir sicher, dass du deine Küche streichen solltest und so weiter. Und das heißt, wir müssen die Kundin von Anfang an von ihren Fragen bis zum Kauf begleiten, von A bis Z und selbst danach noch. Ja, also wir haben noch ganz viel After-Sales-Kommunikation mit unseren Kundinnen. Und das ist, glaube ich, der Haupt-USP ist, oder der Haupt-Need der Kundin bei uns ist diese Beratung. Ja, also wie kann ich streichen, wie mache ich das, was ist das beste Produkt für mein Projekt, und am Ende kommt sie dann glücklich raus. Ja.
Ihr kommt ja beide nicht aus dem Farbmarkt. Was hat euch überrascht, was ihr vorher so nicht gedacht habt? Also ich meine, ihr seid davon ausgegangen oder ihr seid auf die Idee gekommen, Farbe online zu verkaufen. Ihr wusstet, okay, die meisten machen das gerade noch im Baumarkt. Aber was gab es abgesehen davon, wo ihr irgendwie nach 2, 3 Jahren da saß und dachte, okay, das hätte ich nie gedacht?
Naja, erstmal natürlich ist es als junge Marke ganz schwierig, in so einer bestehenden Wirtschaft Fuß zu fassen. Ne? Also man kommt ja nicht raus und sagt so, Leute, wir haben jetzt Interesse, eine Farbmarke zu machen, wer hilft uns? Ja, da sagen natürlich die meisten großen Hersteller erstmal, haben wir kein Interesse, wir haben keinen Platz für euch. Und wie verkrustet diese Strukturen in der Branche auch total sind. Also es ist, meine Schwester sagt dann auch immer ganz gern so, halt die klassische alte weißer Mann-Branche. Ja, und da mussten wir sehr viel kämpfen oder müssen auch immer noch sehr viel kämpfen. Also es ist gar nicht so leicht, sich da durchzubewegen. Und das war doch erstaunlich, dass im Jahr, wenn man jetzt sagt nach 3 Jahren, dass im Jahr, weiß ich nicht, 2022 es immer noch Branchen gibt, die so fern von Digitalisierung sind, so fern von digitaler Kommunikation sind. Und da mussten wir erstmal unseren Platz finden. Ne?
Diese 6,4 Milliarden, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, was natürlich eine Hausnummer ist, auf wie viele Marken würdest du sagen, ist das Ganze aufgeteilt? Klingt so, als wären es wenige.
Ja, also Hersteller sind sicherlich nicht viele. Da würde ich mal sagen, sind es vielleicht 6 oder 7, wo die Farbfirmen, die das hinkriegen in der Produktion. Und da muss man noch so ein bisschen schauen, was ist der Bautenfarbenmarkt? Also das ist so, wo wir uns bewegen, wo es entweder die Leute selber streichen oder der Maler. Und was ist dann noch der Lackiermarkt, wo der Möbelmarkt mit drin ist, Autobranche und so weiter. Nichtsdestotrotz, Farbfirmen, man muss nur in den Baumarkt gehen. Ja, es sind immer dieselben 3, 4, die da stehen. Und die haben das noch untereinander aufgeteilt. Und selbst wenn man jetzt bekannte Marken sieht, wo man vermeintlich denkt, dass die eigenständig sind, steht dann doch wieder einer dieser Produzenten dahinter. Das heißt, der Markt ist nicht sehr aufgeteilt, sondern sehr klein.
Gibt's was ihr anders machen würdet? Also vielleicht direkt am Anfang, jetzt nach 5 Jahren, dass ihr sagen würdet, da wären wir ehrlicherweise jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben, nicht so reingestartet?
Wir hätten noch größer gedacht, glaube ich. Also das wär, glaube ich, das Thema gewesen. Also wir hätten.
Inwiefern?
Wir sind gebootstrapped gestartet. Wir haben eine Dose verkauft, davon 2 neue Dosen verkauft und irgendwie noch ein bisschen Marketing bezahlt. Und wenn ich gewusst hätte, dass der Markt doch sich so schön in den Onlinehandel rüberschiftet und man auch zu der Zeit, also als wir gestartet sind, 2019, 2020, so kurz dann vor der Corona-Phase und dann auch voll in der Corona-Phase, da waren halt die Ads-Ausgaben großartig. Also das war halt, die ROAS-Preise waren super schön. Das hat jetzt natürlich nachgelassen, klar. Aber da hätten wir einfach damals schon gesagt, okay, komm, all in, lass uns Gas geben. Andererseits sind wir halt gesund gewachsen, das muss man auch sagen. Ne? Also gesund, haben ein solides Unternehmen da stehen, und das ist ja auch in der heutigen Zeit echt Gold wert.
Seid ihr immer noch auf den ersten Kauf profitabel? Weil ich stelle es mir so vor, wenn ich mir jetzt meine Freundinnen anschaue, die streichen, Jeder fängt immer mit einem Raum an, hat jahrelang nicht gestrichen und dann wird danach alles gestrichen.
Genau, ja, das ist, nee, also wir haben für uns oder es ist bei uns festgelegt, wir wollen beim ersten Kauf profitabel sein. Das ist einfach, wir sind im Herzen Kaufleute und Unternehmer und uns ist es wichtig, immer ein solides, gesundes Unternehmen zu führen, ja, auch wenn es E-Commerce ist. Und wenn wir eine Dose verkaufen, dann muss sie uns irgendwie Geld bringen. Ja, es muss natürlich nicht immer die große Marge am Ende rauskommen, aber ich finde, nur aus Spaß das Geld auszugeben, um was zu verkaufen, das ist nicht, wie wir denken. Und ja, das ist richtig. Kundinnen fangen erst mal mit einem kleinen Projekt an, also ganz klassisch, sie haben ein altes Möbelstück, so, das streichen sie, dann sehen sie, das Ganze funktioniert ganz einfach und dann fangen sie an. Dann kommt vielleicht das Kinderzimmer, das wird dann gestrichen, dann wird das Wohnzimmer gestrichen, dann werden die Küchenmöbel gestrichen. Also wir haben auch schöne Wiederkehrraten, ne?
Wie viel Prozent könnt ihr zu einem Projekt inspirieren? Versus wie viele Leute kommen auf euch zu, die schon sagen, ich möchte mein Schlafzimmer lila streichen und ich habe eigentlich schon eine ziemlich genaue Farbvorstellung und klickt direkt die richtige Farbe an. Weil eure Inspiration, wenn man jetzt mal auf eure Webseite geht, was vielleicht jeder mal machen kann, der gerade zuhört, die ist schon sehr von Inspirationscontent geprägt.
Ja, das liegt vor allem daran, weil wir ein bisschen... Also wir verkaufen unser Produkt ein bisschen anders als andere Marken. Ich würde mal jetzt vergleichbare Marken nehmen. Die haben immer den Farbton im Vordergrund. Ja, die sagen, okay, du willst deine Wand streichen und dann haben sie das Design der Farbe. So, und darüber verkaufen sie, also emotional. Unsere Kundinnen haben immer erst das Projekt im Kopf. Ja, und dann überlegen sie sich, was müssen sie streichen? Dann informieren sie sich bei uns und eigentlich der Farbton ist bei uns immer die letzte Entscheidung. Und ich würde sagen, dass dieser Weg, das sind bei uns sicherlich über 70%. Ja, also es ist, weil wenn ich einfach nur Farbe kaufen möchte, dann kann ich auch in den Baumarkt gehen. Ja, und selbst wenn wir wissen, dass unsere Qualität vielleicht besser ist, haben wir ja auch einen höheren Preis. Also das heißt, wenn jemand schon wirklich weiß, Farbton, dann geht er wahrscheinlich eher in den Baumarkt. Und das ist aber das, wie wir so ein bisschen den Code geknackt haben, ist eigentlich über das Projekt zu gehen und erstmal zu zeigen, was ist möglich. Und dafür braucht man die Inspiration und die Videos und Influencer und so weiter.
Auf Amazon verkauft ihr auch, habe ich auch gesehen. Habe aber gehört, ihr wart da sehr lange skeptisch und ihr habt es erstmal 3 Jahre lang oder so nicht gemacht, was mich immer natürlich interessiert, weil wir eine Marktplatzagentur haben. Aber ja. Warum so spät?
Ja, wahrscheinlich die klassischen Ängste, die alle ein bisschen haben, ne? Also irgendwie erstmal die Marke selbst stärken, erstmal selbst den eigenen Shop stärken, die Ressourcen erstmal in den eigenen Shop stecken. Und dann ist es so, dass Amazon für uns auch nicht super easy profitabel ist. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Ja? Also es ist, wenn wir mit dieser Prämisse reingehen, jede Dose, die wir verkaufen, soll profitabel sein, da muss man ganz schön viel gute Arbeit leisten, dass am Ende ein bisschen was hängen bleibt. Und bis wir das geschafft haben, haben wir uns einfach Zeit gelassen. Und ich habe da nicht die hundertprozentigen Zahlen im Kopf, aber natürlich ist Farbe auf der Plattform Amazon auch nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bereich. Ja. Und wir hatten erstmal den Fokus darauf gesetzt, unsere Kundinnen selber anzusprechen. Und haben dann aber gemerkt, okay, das Suchvolumen auf Miss Pompadour ist da, die Leute suchen dort direkt oder kaufen halt einfach über Amazon, weil sie halt immer über Amazon kaufen. Und dann war uns klar, wir mussten da auch hin. Aber am Anfang war es, glaube ich, auch die Angst.
Ne? Wurde die widerlegt oder sagt ihr, boah, das sind jetzt schon Themen aufgekommen, die stören uns immer noch, unabhängig jetzt vielleicht mal davon, dass es irgendwie von der Profitabilität oder also wurde das eigentlich widerlegt?
Profitabilität, die haben wir jetzt eigentlich geknackt. Das ist jetzt nicht so das Problem. Was so ein bisschen negativ ist jetzt, ist die Warenkorbhöhe. Also es wird schon ganz klar eine Dose gekauft, während jetzt bei uns im Shop natürlich eher 1-2 Dosen und noch das Streichzubehör gekauft wird. Das ist so ein Thema. Und die Retourenquote ist ganz anders. Also wir haben in unserem Webshop oder in unserem eigenen E-Commerce-Kosmos haben wir eine Retourenquote von unter 2%. Also meistens eher sogar knapp 1, wenn es hochkommt. Und bei Amazon wird viel lockerer zurückgeschickt. Also da wird oder das Paket nicht angenommen und so weiter. Und das ist natürlich bei Farbe nicht ganz, ganz schön, weil wir immer schwere Pakete haben. Wir haben immer einen sehr hohen Packaufwand. Ja. T-Shirt schmeißt man halt in die Kartonage, schickt's weg. Und wir haben natürlich immer ein sehr massives Handling und die Farbe wird extra angemischt für die Bestellung. Und deshalb ist das ist so ein bisschen Painpoint. Ne? Aber wenn man es dann am Ende runterrechnet, lohnt sich's trotzdem.
Was ist bei euch eine hohe Returnquote? Also ich meine 2%, ich glaube, da träumen alle davon. Aber was ist jetzt zum Beispiel die hohe Returnquote auf Amazon?
Ja, da gehen wir dann schon eher zwischen eher zu 7% und 8%. Ja. Und
okay,
verrückt. Klar, das, ja, ja, das ist, ich weiß, dass da andere, die würden dafür für durchs Feuer gehen für so eine Returnquote. Aber es ist für uns, ist es halt, wie gesagt, mit diesem ganzen Handling einfach unglaublich anstrengend. Das ist eher das Thema.
Total. Ich hatte nur so nachgefragt, weil tatsächlich ist es bei vielen oft andersrum, dass auf Amazon weniger zurückgeschickt wird, weil der Prozess irgendwie ein bisschen versteckter ist. Also man kann alles easy zurückschicken, das hast du ja gerade selbst gesagt, das stimmt auch. Aber für viele ist es, glaube ich, irgendwie schwieriger rauszufinden, wo das Ganze stattfindet, versus ein Online-Shop, wo ich vielleicht direkt oben gesehen habe, kostenloser Rückversand, kostenlose Bestellung ab 50 Euro. Deswegen wundert es mich gerade total, aber finde ich auch mal interessant, mal die andere Richtung zu hören. Und ich glaube, dieses Bundle-Thema, das ist das wird viel mehr in Shops gespielt und das haben wir auch auf Amazon, dass dort einfach ja viel mehr Einzelpackungen gekauft werden. Aber gibt es, du meintest gerade so, es ist natürlich sehr schwer, die Pakete, die ihr verschickt. Es ist Farbe, es sind Eimer. Wie gibt es da Komplikationen im Versand? Ich stelle mir da irgendwie eine hohe Bruchrate vor. Es ist jetzt kein Glas, was ihr verschickt, aber es sind Eimer mit schwerer Ladung, oder?
Genau, also das ist sicher bei uns in der Logistik der größte Painpoint, ist der Bruch. Wir haben es geschafft, eine ganz recht niedrige Quote zu haben. Das heißt, es tut nicht weh, aber nichtsdestotrotz, weil jeder, der mit DHL zu tun hat, weiß, was die Vorgaben haben, was die Pakete angeblich aushalten sollen. Und wenn ich natürlich irgendwie 5 Liter Farbe aus 3 Meter runterfallen lasse, das hält halt keine Dose dieser Welt. So. Und das ist uns klar. Aber nichtsdestotrotz hält sich's in Maßen. Aber weil wir halt seit 5 Jahren auch daran rumtüfteln. Ja? Und das ist sicher auch ein Thema, warum viele sich das dann auch gar nicht trauen, dieses E-Commerce-Geschäft jetzt direkt an den Kunden, also auch die großen Hersteller nicht, weil die sind natürlich auf Palettenversand spezialisiert oder von mir aus noch auf B2B-Kartonagen. Ja, aber das ist halt ein riesiger Aufwand oder auch Wissen, was man braucht, damit diese Dosen am Ende sicher ankommen. Und das ist wahrscheinlich ein Vorteil, den wir haben, weil wir es einfach halt seit 5 Jahren jeden Tag schaffen müssen.
Werbung.
Wie viele mitbekommen haben, ich habe ein neues Projekt gestartet, den Inner Circle. Darum soll es gar nicht gehen, aber für jedes neue Projekt möchte ich immer ein neues Geschäftskonto. Und ich habe gesagt, die klassische Volksbank ist mir da zu langweilig. Was gibt's denn da eigentlich noch alles auf dem Markt? Und da bin ich auf Konto aufmerksam geworden. Und das Geile ist, dass es ein Finanztool ist. Weit mehr als nur ein Geschäftskonto. Und damit kann man nämlich Rechnungen rausschicken, das ganze Rechnungsmanagement machen, ganz viele zusätzliche Funktionalitäten, als eben nur einfach ein Geschäftskonto. Und daher kann ich euch als studierter Banker nur empfehlen, für jedes große Projekt, das ihr habt, ein separates Geschäftskonto zu machen, dass ihr genau seht, hey, wie viel investiere ich da eigentlich und wie viel Cashflow und so weiter kommt eigentlich bei dem Ganzen rum. Unsere Freunde von Konto haben mir noch einen geilen Rabattcode mitgegeben und zwar den Basic-Plan kriegt ihr 3 Monate kostenlos. Wie geil ist das denn? Und jetzt pass auf, welchen Rabattcode sie mir mitgegeben haben. Johannes, großgeschrieben alles, minus Legend. Ich musste sehr darüber lachen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder bei Google einfach eingeben Konto und dort könnt ihr euch euren Plan abholen.
Werbung Ende.
Was mich bei euch mal sehr interessieren würde, ist so ein bisschen eure Geschäftsentwicklung, auch Umsatzzahlen in den letzten Jahren, weil ich habe gelesen, dass du irgendwo gesagt hast, du findest, dass DIY-Themen so das nächste Hype-Thema wurden nach Schuhen und vor allem Sneakern. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, es gab Corona mit einem extremen Hype, daheim das Zuhause schöner zu machen. das sehen wir zum Beispiel bei ganz vielen Kunden, dass es extrem wieder nachgelassen hat, alles für daheim, dass wir irgendwie Marken danach beurteilen, ob sie vor Corona Umsatz machen oder ob sie drunter liegen. Und dann habe ich aber auch noch gelesen, dass ihr 2023 in einem absolut E-Commerce-Krisenjahr plus 66% Wachstum hattet, was ja mega ist. Und deswegen irgendwie die Frage, wie war so eure Umsatzentwicklung über die letzten 4-5 Jahre, weil da ja so viele Einflüsse auch dazugekommen sind.
Also die letzten 5 Jahre ging es eigentlich immer nur aufwärts. Also ich sag mal so, die ersten 1,5-2 Jahre war Umsatz für uns kein relevantes Thema. Also jetzt nicht so, wie wir jetzt in der E-Commerce-Branche über Umsätze reden, sondern da ging es uns darum, wie kommen wir in den nächsten Monat und was sind Sachen, die wir kaufen müssen und wie können wir die finanzieren? So, und als dann natürlich dann auch mit nach 3, 3,5 Jahren, als dann die ersten Investoren mit reingekommen sind, als wir uns dann gedacht haben, okay, jetzt müssen wir auch nach Businessplan arbeiten, nach Umsatz, da haben wir uns das Ganze mal angeschaut. Und ja, es ging immer hoch. Während Corona war es natürlich ein absoluter Sweet Spot. Die Baumärkte waren zu. Niemand hatte SEO-technisch oder irgendwie auf Social Media Farbe platziert. Wir waren einer der, wenn nicht sogar vielleicht der Einzige. Das heißt, wenn jemand Wandstreichen eingegeben hat oder Gartenzaun streichen, dann kamen wir halt immer als Erstes. So, das heißt, wir hatten eher das Problem, das Ganze zu handeln, als neue Kunden zu akquirieren. Und genau, dann nach dem Corona-Jahr sind wir auch wieder gewachsen, weil wir da aber professionalisiert sind. Dann haben wir halt gesagt, okay, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Wir brauchen gescheites Performance-Marketing, wir müssen mit Influencer-Marketing anfangen und so weiter. So, das heißt, daraus kam natürlich schon das Wachstum. Und dieses Jahr oder 23, das letzte Jahr, da haben wir halt, haben wir uns am Anfang des Jahres hingesetzt. Da wusste natürlich noch keiner, dass es so ein schwieriges Jahr wird. Und haben gesagt, okay, dieses Jahr müssen wir Vollgas geben und vor allem jetzt gar nicht neue Kunden an dieses Thema ranführen, sondern eher aus den anderen Handelsstrukturen zu uns ziehen. Also nicht in den Baumarkt schicken, sondern da rausholen. Und weil ich das auch gesagt habe, dass die DIY-Branche meiner Meinung nach sicher einer der Gewinner des E-Commerce sein wird die nächsten 3, 4, 5 Jahre, ist einfach dieser natürliche Shift, der gerade passiert, der halt in Mode schon passiert ist, der in Home and Living passiert ist, ja, dass die Leute einfach vom stationären Handel in den Online-Handel wechseln. Ich glaube, DIY ist aktuell auch ungefähr bei 18-19% bei 12%. So. Und wir haben halt für uns gesagt, wenn er von 18-20% steigt, auf dieser Shift von stationär in den E-Commerce, dann können wir ja nur mitgewinnen. Und das ist, glaube ich, auch das, was passiert. Ja, wir können die Welle mitreiten und können halt die Kundinnen immer abgreifen, dass sie einfach nicht in den Baumarkt oder in den Farbenmarkt, in den Farbenfachhandel gehen. Und das ist, glaube ich, auch noch eine ganz nette Situation gerade für uns.
War Inflation ein Thema für euch? Weil das hätte ich spontan gedacht. DIY-Produkte sind ja was ich jetzt irgendwie mache, damit es daheim schöner ist. Ist jetzt aber meist in der Regel ist es ja nicht zwingend notwendig, dass ich mein Schlafzimmer streiche.
Ja, das merken wir genau andersrum, weil jetzt gerade eher die Entscheidungen sind, was gönne ich mir noch, wenn ich es noch kann? So. Und sein Zuhause will man immer schön haben. Das ist einer der, glaube ich, der ganz klaren Sachen, die wir gelernt haben. Kaufe ich mir jetzt einen Modeschmuck oder schaue ich, ob es bei mir zu Hause schön ist? Ja, den Modeschmuck, den lasse ich jetzt vielleicht mal ein bisschen zur Seite und den Sneaker, den kann ich mir auch nächste Saison noch kaufen. Und dann haben wir ja ein Produkt, wo wir sehr günstig sehr viel erreichen können. Also wenn du dir überlegst, okay, du erbst jetzt das Haus von deiner Oma und das ist alles eicherustikal und die Küche ist zwar eine super Schreinerarbeit, aber ist halt in so einem richtig hässlichen Braun und du sagst ja gut, ich habe jetzt halt nicht 150.000 Euro, um mein Haus grund zu sanieren oder 30.000 Euro, um mir eine neue Küche zu kaufen und was kann ich dann machen? So, und dann stößt du auf uns und dann siehst du, okay, mit ein bisschen eigener Arbeit und für 280 Euro, ja, bei 3 Liter Farbe plus die Versiegelung und noch das Streichzubehör, habe ich eine neue Küche für die nächsten 5-10 Jahre. Das ist ja auch das, was wir sagen. Wir sind keine Lösung, keine Langzeitlösung. Wir sind immer eine Übergangslösung. Ja. Und diese 280 Euro, die investiere ich jetzt vielleicht gerade noch mal lieber, als wenn ich jetzt mir eine neue Küche kaufe. Das mache ich dann, wenn wieder alles ein bisschen stabiler ist. Ja. Deshalb haben wir eigentlich fast so ein Krisenprodukt oder ein krisensicheres Produkt. Und das haben wir dieses Jahr vor allem oder 23 sehr stark gemerkt, dass wir da nicht viel Überzeugung gebraucht haben, wo jetzt andere in unserer Branche, mit denen ich mich natürlich auch viel unterhalte, du ja auch, gemerkt haben, okay, die Kopfhörer, die werden jetzt vielleicht gerade nicht gekauft. Ja? Und das ist natürlich für uns eine schöne Situation und lässt einen auch ruhiger schlafen aktuell.
Das finde ich super interessant. So wie ich gesagt hätte, ich hätte es mir echt irgendwie anders erklärt, was natürlich für euch mega ist. Also würdest du quasi sogar sagen, ihr seid einer der wenigen Inflationsgewinner im E-Commerce-Bereich?
Zumindest sagen es uns die Zahlen. Also das ist halt, ich glaube, wenn man es gerade schafft zu wachsen, auch jetzt der Januar kurz vorm Ende, wir schaffen das Wachstum wieder. Und jetzt ist, glaube ich, auch gerade noch mal eine Phase, wo viele strugglen, muss es fast so sein. Ne? Also das wäre jetzt mal so die Conclusion, die ich daraus habe, wenn man sich die Zahlen anschaut.
Sind Farben auch ein Vorsatzprodukt? Weil du gerade auch Januar jetzt sagst, ist es von vielen auch ein Vorsatz? Ähnlich wie eine Saftkur, so, ach, ich mach's, mein Zuhause soll schöner werden?
Ja, also unser Weihnachtsgeschäft beginnt am 26. Dezember sozusagen. Wenn die Leute nach Weihnachten gelangweilt auf der Couch sitzen und sich überlegen, was kann ich denn jetzt machen zu Hause? Genau, dann geht's los. Januar, Februar, März sind unsere stärksten Monate. Dann kommt leider so ein klassisches Sommerloch. Klar, aber wer im Urlaub ist, der streicht nicht. Oder wer mit dem Kids auf dem Fußballplatz ist. Und dann ist so September, Oktober, November. Das ist dann wieder bei uns totale Peakzeit, weil dann macht man sich schön für die Weihnachtszeit oder für die Winterzeit, macht sich's gemütlich. Genau, und dann eigentlich so kurz vor Weihnachten oder so die erste Woche vor Weihnachten oder erste Dezemberwoche, da hört es dann bei uns auf. Und so ist es unser Zyklus.
Versucht ihr diesen Rückgang, den du jetzt gerade beschrieben hast, in den Sommermonaten, versucht ihr dem mit irgendwie anderen Produkten entgegenzuwirken? Wir haben das Gleiche nur andersrum. Also, oder hatten das in der Vergangenheit vor allem wir hatten ja mit Invisible Snogs angefangen, also Socken, die man in den Sneakern nicht sieht und die trägt man ja eigentlich nur dann, wenn es warm ist. Im Winter wird es dann doch irgendwie kalt an den Knöcheln. Und wir hatten genau das Gleiche immer im Winter, dass man irgendwie im Sommer gute Laune hatte und dann plötzlich ab dem Moment, wo es kälter wurde, und das ist natürlich irgendwie sehr variabel. Manchmal ist es ab Oktober super kalt und manchmal irgendwie fängt es erst Ende November an. Wurde es bei uns irgendwie, kam dann die schlechte Laune auf, weil man gemerkt hat, ah Mist, ey, jetzt brechen irgendwie die Sales wieder ein. Und wir haben dann relativ früh unsere Boxershorts gelauncht, niemals mit dem Gedanken eigentlich, dass wir damit so ein bisschen die Gap schließen können. Aber das ist natürlich ein Ganzjahresprodukt. Habt ihr auch sowas?
Also wir versuchen es natürlich, ne? Also wir haben halt die Outdoor-Lacke oder beziehungsweise unser Lack ist halt auch draußen nutzbar. Das heißt, dann kommen so klassische Projekte wie Gartenhäuschen streichen, Gartentor streichen, alles, was draußen stattfindet. Das ist aber bei uns prozentual wirklich, wirklich weniger. Wir haben da auch viel drunter gelitten, nicht, aber ich glaube, es ist klassisch als Unternehmer, wenn man sich dann die Zahlen anschaut und man sieht, dass der Umsatz wegbricht, denkt man erstmal, es ist gleich alles vorbei. Aber wir haben dann für uns erkannt, das ist die Zeit, wo wir das Kommunizieren anfangen müssen. Das heißt, unsere ganzen großen Influencer-Strategien laufen in den Sommermonaten. Die Fernsehwerbung läuft jetzt dann auch in den Sommermonaten. Und da machen wir die Leute heiß drauf. Ja, wir sagen ihnen, was sie machen können. Und dann merken wir eigentlich mit dem ersten Regentag oder mit dem ersten kalten Tag, dass es dann losgeht. Ja, und das haben wir für uns gelernt. Es bringt nichts, es zu erzwingen, wenn's 35 Grad ist, dann streicht auch draußen keiner. Es ist einfach so. Aber wir müssen die Leute sozusagen dann reinholen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Und deshalb versuchen wir so die ganze Kommunikation in diese Monate reinzustecken und dann die Produkte zu verkaufen, wenn die Leute bereit sind.
Ihr seid ja als Facebook-Community gestartet, was ich super interessant fand, habe ich noch nie gehört, dass man aus einer Facebook-Community oder Gruppe raus eine Firma gestartet hat. Wie groß ist der Community-Gedanke heute noch bei euch und ist das auch zum Beispiel ein Punkt, wo ihr so diese Kommunikation in den Sommermonaten pushen könnt und Projekte vorstellen könnt, nämlich der Community und den Followern, die einfach nah an euch dran sind und da sehr empfänglich für sind?
Es ist, glaube ich, für uns absolut unabdingbar. Also auf der einen Seite, wir sind damals auf Facebook gestartet, weil wir halt einfach kein Marketingbudget hatten. Wir hatten einfach kein Geld. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und ich habe, glaube ich, damals irgendeinen Artikel gelesen, wo drin stand, dass Facebook jetzt Gruppen pusht. Und dann habe ich eine Facebook-Gruppe aufgemacht, Streichen mit Kreidefarben. Das war so DIY streichen mit Kreidefarben, so wie sie damals noch. Und dann sind da halt die ersten 5, 6 Mitglieder reingekommen. Und dann hat meine Schwester und meine Mutter irgendwie Heizkörper gestrichen und Türen gestrichen, hat vorher nachher Bilder gemacht, haben das reingestellt und dann haben die Leute, und dann haben wir es noch alle selbst geliked. Und dann haben die Leute irgendwie gesagt, was ist das denn für eine Farbe? Und so hat sich das entwickelt. Und da kommen wir wieder in dieses Beratungsthema oder dieses Trust-Thema. Die Kundinnen müssen sehen, dass es funktioniert. Sie müssen von anderen hören, dass es funktioniert. Wir können immer erzählen, wir haben das beste Produkt, wir haben die beste Marke, wir haben die besten Herstellungsprozesse, das Nachhaltigste. Am Ende kaufen sie, weil jemand anders ein Bild postet, schau mal, das ist meine Küche, die ich gestrichen habe und ich bin super glücklich und so. Und das haben wir ziemlich schnell gemerkt. Deshalb haben wir ja auch damals dann, ich glaube, wir waren das zweite Unternehmen in Deutschland, was mit WhatsApp Business angefangen hat, schon noch weit vor allen Messenger-Systemen oder Charles und so weiter, sondern weil wir unseren Kundinnen gesagt haben, wenn du ein Problem hast, schreib einfach schnell eine WhatsApp auf unsere private Nummer noch, ja, oder schick uns Bilder danach. Also es ist ja für uns eine extreme Content-Maschine. Wir kriegen jede Woche 500 bis 1500 Bilder über WhatsApp geschickt, die wir dann wieder in unserem Shop benutzen und so weiter. So, und der nächste Schritt war dann die App. Also wir haben auch schon recht früh mit einer App angefangen, als D2C-Marke, auch schon vor, glaube ich, jetzt 3,5 Jahren, und wo wir jetzt die Community reinziehen. Ja, also, und wo wir auch ein kleines Social Media jetzt eigentlich reinbauen. Also unsere Kundinnen können Bilder bewerten, sie können es kommentieren, sie können mit dem Content arbeiten. Und deshalb ist das für uns ganz elementar, diese Community zu haben und diese Leute, die sagen, Miss Pompadour funktioniert. Und wenn du jetzt auch mal ein bisschen recherchierst, selbst auf Reddit gibt es jetzt schon Foren, wo gefragt wird, ist das, was Miss Pompadour erzählt, stimmt das überhaupt? Ja? Und da sieht man, okay, wie wichtig es wirklich ist, dass die Kundin eigentlich das Produkt verkauft und nicht man selber.
Wie wichtig ist deine eigene Personal Brand für die Sales von deiner Marke? Weil du machst sehr viel auf LinkedIn. Johannes macht auch sehr viel auf LinkedIn. Merkt man das in den Sales?
Absolut irrelevant. Nee, also es ist, okay. Also wir fahren ja so ein bisschen zweigleisig, ne? Also wir sind ja drei Gründer. Niki ist ja unser Techie, der in Finnland sitzt mit seinem Team. Der ist einfach ganz still im Eck und der zeigt sich gar nicht oder möchte das auch gar nicht. Und Astrid natürlich als Mitgründerin, als vierfache Mutter, als Unternehmerin, seit sie 21 ist, die ist auch sehr da. Ja, also die macht dann halt Interviews und ist unterwegs. Und ich habe ja dieses LinkedIn-Thema, ich habe so ein bisschen halt einfach damit angefangen und mir macht es einfach Spaß. Mein Social Media ist halt meine DNA. Wir sind ja irgendwie alle Social Media Kids. Mir macht es halt Spaß, das einfach zu machen. Wo es total hilft, ist, neue Mitarbeiterinnen zu finden. Also wir kriegen ganz viele Bewerbungen, wo halt steht, ja, ich habe das halt gefolgt oder habe halt den Podcast gehört und so weiter. Ja, auch unsere Investoren haben wir darüber irgendwie gekriegt mit der Zeit, ja. Oder ja, wenn man zur Veranstaltung eingeladen wird. Also es ist für mich eher auch so ein bisschen einfach so mein Side-Hobby neben dem ganzen Unternehmer sein. Aber unsere Kundin ist nicht auf LinkedIn. Also das ist halt, die interessiert sich auch nicht für uns als E-Commercer, sondern die möchte einfach ihr Wohnzimmer schön haben. Deshalb ist das leider nicht so relevant oder vielleicht auch ganz gut so.
Ja. Vielleicht als abschließende Frage noch, was denkst du denn, wie lange dauert es, bis mehr Farbe online als offline gekauft wird? Oder kommt der Zeitpunkt erst in 20 Jahren?
Ich glaube, dass das nicht so schnell passieren wird. Ich glaube fast, dass es ganz schwierig wird, überhaupt eine Branche zu finden, wo das mal kippen wird. Das ist aber eher so mein, ich glaube, die Leute kaufen das Produkt da, wo sie es kriegen. Das ist sicher auch das Thema, warum wir auch natürlich über den Einzelhandel nachdenken. Als Verkaufsort und du musst als Marke da sein, wo deine Kundin ist oder dein Kunde ist. Und ob E-Commerce ist ja auch nur noch die Plattform. Ja, also weiß nicht, ob du jetzt Shopify hast, ob du Shopware hast und so, die Technik dahinter ist total irrelevant für den Kunden. Das heißt, oder ob du es dann über einen Instagram-Shop kaufst oder vielleicht TikTok-Shop in der Zukunft. Das heißt, wir müssen uns alle Gedanken machen, wo wollen wir unser Produkt platzieren? Und deshalb glaube ich nicht, dass es da mal einen Überhang geben wird zwischen Einzelhandel und Onlinehandel.
Okay, dann vielleicht doch noch eine letzte Frage. Wird es dieses Jahr einen Miss Pompadour Store dann geben?
Nee, also einen eigenen Store wird es nicht geben. wir sind Einzelhändler. Meine Eltern hatten Einzelhandelsgeschäfte. Und ich sehe gerade den Einzelhandel so auf der Fläche in der Großstadt sehe ich nicht. Also sind die Großstädte gerade zu sehr im Wandel. Ich habe riesen Respekt vor allen, die gerade Läden aufmachen. Ich würde es gerade nicht tun. Aber es gibt sicher Optionen aktuell, wo man uns dann auf der Fläche bekommt. Aber das ist dann, es wird nicht der Baumarkt sein, weil wir doch immer ein bisschen gegeneinander arbeiten, aber es wird sicher etablierte Händler sein.
Und ich denke, man wird auf LinkedIn bei dir erfahren, wo das Ganze passieren wird.
Da bin ich mir auch sicher.
Sehr gut, Erik. Es hat mich sehr gefreut, ist sehr interessant, mal einen Abstecher in die Farbenwelt zu machen oder auch prinzipiell Baumarkt, Farben, DIY-Welt haben wir gar nicht so oft. Deswegen vielen Dank, dass du heute im Podcast warst und alle mal Erik folgen, weil das lohnt sich auf jeden Fall auf LinkedIn.
Dankeschön.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.